Neulich hat jemand beim Rausgehen aus der Kirche mich gefragt, warum nehmen Sie so oft andere Predigttexte? Ja, das mache ich gern, weil wir über diese von der Kirche angeordneten Predigttexte ja immer wieder im Rhythmus von allen 6 Jahren wieder drüber predigen. Und ich meine, immer wieder von einer anderen Seite können wir Neues sehen, Neues verstehen und Neues erkennen. Ich habe für diese Passionszeit nun die Worte Jesu am Kreuz ausgesucht. Das, was Jesus als Sterbender spricht, das zeigt uns noch ganz konzentriert, was Jesu Leiden für uns bedeutet. Und heute haben wir Lukas 23, Vers 34. Lukas 23, Vers 34. Wird vorher erzählt, dass sie ihn oben an dieser Hinrichtungsstätte, Schädelstätte gekreuzigt haben und rechts und links einen dieser Terroristen neben Jesus auch hingerichtet haben. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt in dieser Passionswoche, da ist Jesus in seiner Kreuzesgestalt wieder in die Mitte gerückt. Und wir denken darüber nach, was das bedeutet. Fällt es Ihnen auch so schwer, immer wieder diese Berichte zu lesen? Das ist doch belastend und bedrückend. Man kann das ja sich kaum vorstellen, wie sie diese Nägel durch die Hände schlagen, wie sie diese Körper quälen. Zurzeit wird immer wieder in den Radio- oder Fernsehsendungen ja auch an dieses Passionsgeschehen erinnert. Meist wird an eine Brücke geschlagen zu den Leidenden unserer Tage. Da gibt es ja wirklich eine Fülle von Menschen, die unter diese Räder kommen, die Unrecht leiden, die gefoltert und verhöhnt werden. Vielleicht ist es auch darum so, dass uns dieses Passionsgeschehen Jesu ganz stark bedrückt. Da könnte einer das missverstehen und meinen, wir würden heute eine Klagefeier halten, eine Trauerveranstaltung, wo wir uns beschweren über all das Unrecht, das in der Welt geschieht. Was ist das bloß für eine Welt, wo die mit Jesus so übel mitspielen, wo Menschen so schrecklich leiden müssen? Ja, wir müssen aufpassen. Unsere Gottesdienste sind ganz anders. Unsere Gottesdienste sind keine Trauerveranstaltungen, sondern Siegesfeiern. Ich hoffe nur, dass das Leiden Jesu für Sie nicht verschlossen ist, dass Sie nicht davor stehen und sagen, ich kann das nicht deuten. Für mich ist das nur belastend und bedrückend. Gerade haben Sie doch den Vers gesungen, schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Jesus hat einen Sieg errungen. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Wir sind so froh, dass Jesus gelitten hat. Es ist für uns eine Hilfe, eine Bereicherung, ein Geschenk, dass Jesus diesen Weg zum Leiden ging. Ja, warum denn? Weil Jesus auch in diesem schweren Leiden, da wo Menschen höhnen und nur Hass und Gemeinheit und Bosheit spricht, weil Jesus dort handelt. Jesus tut etwas. Darum sind mir die Worte Jesu so wichtig. Er lässt das nicht bloß einfach über sich ergehen. Das Leiden Jesu hebt sich von allen anderen schweren Leiden, die erlitten wird, ganz weit ab, weil Jesus dieses schwere Leiden überwindet. und etwas daraus macht zur Ehre Gottes. Und von dem Leiden Jesu fällt jetzt ein heller Lichtschein in all die dunklen Leidenszeiten, in denen Menschen stehen. Vielleicht kann das heute Morgen auch eine Hilfe sein für viele von uns, die mit ihrem Kreuz gar nicht fertig werden. Und die sagen, in meinem Leben ist das so schwer und ich habe so viel zu tragen und werde damit nicht fertig. Doch, sie werden damit fertig, wenn der Lichtschein des Leidens Jesu in ihr Leben fällt. Das Wort vom Kreuz ist ein Blödsinn für die, die verloren gehen. Das ist ein Rätsel und sie verstehen das nicht. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Da geht für uns alle eine Kraft aus, die unser Leben völlig verändert und neu macht. Und ich habe nur die Bitte, dass es auch bei Ihnen so geschieht und dass Sie heute verstehen können, warum wir des Leidens Jesu uns erinnern und warum wir uns so gerne an Jesus erinnern in seiner Kreuzesgestalt. Wie er gelitten hat mit der Dornenkrone, mit dem zerschlagenen Gesicht, mit den Wunden an seinem Leib, weil das für uns erquickend, tröstend und ermutigend ist. Ich habe wieder versucht, aus diesem Wort drei Dinge Ihnen festzuhalten, die mir wichtig geworden sind. Das erste, so groß ist Jesus, der Sohn Gottes. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich das in diesen Tagen erlebe, dass das Leiden Jesu so schnell gleichgesetzt wird mit dem Leiden in unseren Tagen. Sicher, was die Schmerzen angeht, darf man das sicher vergleichen. Oder wenn man an das Unrecht denkt, man kann das vergleichen. Wenn man an das Böse denkt, man kann das vergleichen. Aber wenn man noch einmal ganz ruhig die Passionsgeschichte an sich vorüberziehen lässt, dann fällt doch auf, dass Jesus einzigartig durch dieses Leiden geht. Wie ist denn das, wenn wir als Menschen so etwas erleiden müssen? Und jetzt spreche ich einmal von denen, die eine große Tragkraft haben, die viel aushalten können. Wenn man uns so in die Mangel nimmt, in die Presse, wenn man uns so zerreibt, was kommt denn bei Ihnen über die Lippen in den letzten Todesstunden? Was ist denn das, was Sie dann noch bekümmert? Da wird ja offenbar das, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Vielleicht tragen wir da noch Grüße auf an einen lieben Menschen. Vielleicht reden wir noch von ein paar Dingen, die wir noch ordnen wollen, wenn wir unser Haus bestellen. Was bewegt uns in unserer Todesstunde? Was treibt uns um, wenn alle irdische Kraft zerbricht? Jetzt vergleichen Sie das einmal mit Jesus. Er betet. Dort in diesen letzten schweren Stunden war Jesus eingehüllt in die Nähe seines Vaters. Sehen Sie, aus solchen kleinen Nebensächlichkeiten können Sie die Größe Jesu des Gottessohnes sehen. Das war kein Mensch. Wie Jesus dort in dieser grauenhaften Atmosphäre, wo die Menschen spotten und lästern und ihre Witze reißen, da ist eine Atmosphäre, wo jeder von uns in Bitterkeit verfallen wird und sagt, das lasse ich mir nicht bieten, das ist so gemein, was Menschen mir zufügen. Und Jesus lebt in der Geborgenheit, der Nähe seines himmlischen Vaters. Und er betet. Ich habe ja gesagt, es soll ein Lichtschein vom Kreuz Jesu in unsere Not hereinfallen. Ja, das stimmt ja. Dass durch das Leiden Jesu uns auch diese Geborgenheit geschenkt wird. Nun können wir auch in den dunklen und schweren Nöten geborgen sein. Sagen, Vater, ich lege alles in deine Hände. Das hat uns Jesus erst eröffnet. Vielleicht haben Sie ganz flatterhafte Nerven und Sie sagen, ich kann das gar nie. Bei mir geht alles drunter und drüber, ich kann kaum meine Gedanken sammeln. Und wie wird das erst sein, wenn solche Schmerzen meinen Leib peinigen? Jesus hat das in seiner Lebenszeit eingeübt. Für ihn war das Gebet nicht nur eine kurze Pflichtübung. Jesus hat viel gebetet. Jesus suchte die Nähe seines Vaters. Und jetzt auch in dieser schweren Todesstunde wird offenbar, wie Jesus in der Nähe seines Vaters lebt und alles ihm hinlegt. Im Psalm 69 heißt es: Sie haben ihr Gespött mit mir, ich aber bete. Sie haben ihr Gespött mit mir, ich aber bete. Und das Kreuz Jesu ist gar nicht bedrückend, das ist ermutigend, gerade weil es in dieser Welt sehr viel Dunkelheit und Unrecht und Grausames gibt. Jesus hat uns gezeigt, dass man in der ganzen Not der Welt fröhlich glauben darf. Vater sagen. Nein, Jesus war kein Mensch wie wir. Er ist der Sohn des Vaters. Aber das Große ist, dass er uns hineinnimmt in diese Kindschaft und sagt, wir dürfen jetzt zum heiligen, ewigen Gott Vater sagen. Und erst dann gilt das richtig, wenn die Menschen sich von uns absetzen, wenn sie gegen uns stehen, wenn sie mit Fingern auf uns zeigen, ich darf Vater zu ihm sagen. Das ist ganz wunderbar, wie Jesus hier in dieser großen Ruhe, in diesem Frieden, in dieser Geborgenheit stirbt. Viele von ihnen, die machen Schweres durch, die gehen durchs Leiden. Aber gerade in solchen schweren Leidenszeiten klagt man gerne Gott an. Und dann regt sich der Zweifel und man sagt, wo ist Gott? Wo ist der Gott der Liebe, wenn mir so dreckig geht? Warum wird denn Jesus nicht vom Zweifel geplagt? Weil er so fest unter dem Schutz seines himmlischen Vaters ruht. Ewig soll er mir vor Augen stehen, hat Albert Knapp gedichtet. Ich möchte aufsehen auf den gekreuzigten Jesus. Denn das allein kann mich durch die schweren Anfechtungen hindurch begleiten. Dass ich sage, du Jesus, du weißt nicht von mir und du hältst mich und du betest für mich. Das ist ein großer Trost. Dann kann das noch so schwer und dunkel bei mir sein. Niemand kann mich mehr von Jesus losreißen. Und das Zweite, was mir wichtig wurde. So tief sind wir gefallen. So tief sind wir gefallen. Ja, das ist schade, dass heute so viele das Evangelium nicht mehr verstehen. Sie haben aus Jesus einen ganz normalen Menschen gemacht und leugnen alles aus dem Evangelium, was ihnen noch Trost und Hilfe und Kraft bedeuten könnte. Darüber vergessen die meisten heute, dass Jesus von uns Menschen sehr schlecht redet. Er spricht davon, dass wir alle der Erlösung bedürftig sind. Keiner von uns kann die Nöte seines Lebens vor Gott selber in Ordnung bringen. Das sieht ja immer so aus, als ob wir das selber schaffen könnten aus eigener Kraft. Nein, wir schaffen das überhaupt nicht. Da hat einmal der Philosoph Rousseau die Lehre aufgebracht, die heute durch die meisten Köpfe spuckt. Der Mensch ist gut. Du musst den Menschen bloß Freiheit lassen und sich entwickeln lassen. Sicher, er macht noch ein paar Fehler, man muss ihn ein wenig besser erziehen. Aber das Kreuz Jesu erinnert uns daran, dass es keinen guten Menschen gibt. Das ist schwer und erschütternd und traurig. Durch all die Jahrhunderte ist das nicht besser geworden. Und wir können die Nöte leugnen bei uns und dauernd so tun, als ob das nicht so wäre. Und dabei ist doch die Not unseres Lebens so groß. Jesus erinnert uns noch im Leiden daran, dass wir Vergebung brauchen. Wir können vor den heiligen Gott nicht treten, weil unser Leben voll ist von Schuld. Und die Passionszeit erinnert uns doch immer wieder daran. Und gerade die Fürbitte Jesu möchte uns das wieder groß und deutlich machen, wie Jesus eintritt für diese Menschen. Vater, vergib ihnen doch. Diese Welt geht zugrunde, wenn du nicht vergibst. Sprich sie doch frei von der Last ihrer Schuld. Und wenn sie an die vielen Fragen denken, die uns oft bewegen, die Probleme, die wir diskutieren, dann vergessen wir das so gern. Das wichtigste Problem, das gelöst werden muss, ist das Problem meiner Schuld. Das muss einmal weg. Die Schuld der Kindertage, die Schuld meiner Jugendkraft, die Schuld des gestrigen Tages und die Schuld des heutigen Tages und die Schuld des morgigen Tages, die mein Leben belastet. Und selbst wenn die Menschen mich loben und anerkennen, die Schuld wird auch damit nicht verdrängt. Und selbst wenn ich hier und da ein paar richtige Dinge tue, es kommt ja ab und zu noch vor, aber das drängt doch die Schuld nicht weg, die mein Leben belastet. Was haben wir denn ein Herz von Stein, das uns dies nicht bewegt? Wie Jesus noch als Sterbender nur davon umgetrieben ist, wie kriegen diese Menschen Vergebung? Das ist das Dringendste, das wir haben. Und unter dem Kreuz stehen Menschen, die reden über alles Mögliche und Unmögliche, aber sie verstehen nicht, dass das Wichtigste und Vordringlichste in unserem Leben ist. Und es kann so sein, dass wir heute in Gottesdienste gehen, in der Passionszeit, und vielleicht ein wenig gerührt sind über das Schwere, das Jesus widerfährt, und immer noch nicht verstehen, Jesus hat das alles erlitten, damit ich Frieden hätte, damit mir Vergebung zuteil wird. Ich habe Vergebung nötig, die ist dringend wichtig. Ich möchte Sie heute in diesem Gottesdienst aufrufen, bringen Sie Ihr Leben unter dem Kreuz Jesu in Ordnung. Dafür ist Jesus gestorben. Und das heißt doch jetzt, dass Sie aus falschen Beziehungen heraustreten, dass Sie in Ihrem Leben die unrechten Dinge einmal in Ordnung bringen. Vergebung heißt doch, so wie wir es in der Schriftlesung gelesen haben und gehört haben, dass jetzt wirklich wir in die Fußstapfen Jesu treten und seinen Willen tun. Ach, die Passionszeit, die ist so ganz anders, als wir sie zuerst verstehen wollen. Sie hat nichts mit jenen Gedenktagen für die Unrecht Umgekommenen und für die Gefolterten zu tun, sondern das ist ein Tag, wo Leben in Ordnung gebracht wird. Und wie verständnisvoll betet Jesus. Halten Sie sich das noch einmal vor Augen. Jesus bittet nicht um Linderung seiner Schmerzen. Er klagt nicht. Er spricht nicht Zornesworte gegen die Menschen, die ihm dieses Leid zufügen. Viel, viel wichtiger ist ihm, Vater, vergib ihnen. Jesus treibt auch nicht um, was sie ihm antun. Es treibt Jesus um, was Menschen dem ewigen Gott vorenthalten und was sie ihm Unrecht tun. Diese Schuld muss vergeben werden. Das ist das Vorrangige in unserem Leben. Und dann bittet Jesus auch so verständnisvoll für uns. Er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht. Warum wissen sie es denn nicht? Pilatus wusste nicht, was er tut, selbst die frommen Pharisäer wussten nicht, was sie tun. Jene Folterknechte wussten nicht, was sie tun. Niemand weiß, was er tut. Sie wissen ja gar nicht, was sie tun, indem sie mit ihrem Leben fortfahren, so wie bisher. Sie wissen nicht, was sie tun. Keiner weiß, was er tut. Als sie gesündigt haben, wussten sie nicht, was sie tun. Und als sie Jesus vergessen haben, wussten sie nicht, was sie tun. Als Argument ist das eigentlich gar nicht sehr zugkräftig. Da müsste man sagen, wenn die Leute so leichtsinnig drüber weggehen, dann gehört ihnen erst recht ein Denkzettel verpasst. Aber Jesus ist voller Liebe. Er sucht nur die Gnade des Vaters. Vater, vergib ihnen, die wissen ja gar nicht, wie furchtbar das ist, wenn man in dein Gericht geht und keine Vergebung hat. Vater, vergib ihnen. Jesus ist unser Rechtsbeistand und unser Anwalt, der auch jetzt in der Ewigkeit beim Vater ist. In Hebräer 7 steht, das Wort Jesus kann auf ewig selig machen. Er kann uns so selig machen, dass das gilt durch die Jahre, auch für die Zukunft. Warum? Er lebt immer da und bittet für uns. Die Fürbitte Jesu erhält unser Leben. Sonst würde ich ja vor Sorgen schon krank werden. Wie soll ich denn mit meinem Leben überhaupt durchhalten können? Kann ich denn meinen Glauben überhaupt bewahren? Ja, weil Jesus für mich gebetet hat, dass mein Glaube nicht aufhöre. So wie er es bei dem Petrus getan hat. Wir sind so tief gefallen. Das erste war, so groß ist Jesus, der Sohn Gottes. Das zweite, so tief sind wir gefallen. Ich sehe das erst da. Ich brauche einen Rechtsbeistand, der für mich bittet. Und ich bin so froh, dass Jesus auch meine Gebete so vor den Vater bringt, dass sie die richtige Form haben. Ich weiß nicht, ob ich richtig bete. Aber es bekümmert mich gar nicht. Ich habe ja meinen Anwalt, Jesus, den Sohn Gottes, der beim Vater ist. Ich war überrascht, jetzt bei unserer Israelreise, da waren einige dabei, die nicht aus unserer unmittelbaren Gemeinde kommen. Und da hat einer mich einmal abends gefragt, ich will Sie wirklich fragen, ist Jesus der Sohn Gottes oder vielleicht doch nur ein Mensch? Das ist A und O Ihres Glaubens. Sonst sind wir verloren, dann können wir hier die Kirche schließen und abbrechen. Ich brauche einen Gottessohn, der für mich beim Vater eintritt, der für mein Leben spricht. Wahrscheinlich sind die Gedanken schon so bei Christen eingedrungen, als ob wir alle einen guten Kern hätten und uns alle doch mehr oder weniger selber erlösen können. Keiner von uns kann sich selber erlösen. Wir brauchen Jesus, den Gottessohn, der für uns bittet. Und der für uns Vergebung erwirkt. Und diese Passionszeit ist für uns eine Freudenzeit. Wenn wir das wieder hören, wie Jesus betet, Vater, vergib, ach, lassen Sie doch das in Ihrem Leben jetzt endlich einmal geschehen, dass Jesus Ihr Leben neu machen kann. Mein letzter Punkt, den ich Ihnen noch ins Gewissen rufen will, das soll nicht vergeben sein. Da leben Menschen seit Jahrhunderten gleichgültig. Und sie haben das sich so zur Gewohnheit gemacht und sagen, ach ja, wenn Jesus das vergibt, dann soll er mal schön. Und eigentlich ist es gar nicht anders als diese Menschen, die unter dem Kreuz standen und sagen, naja, was ruft der da oben noch, hm? Es wurde nie in ihrem Leben Wirklichkeit. Sie haben das nie für sich selbst angenommen. Ich möchte Sie heute herzlich bitten, nehmen Sie Jesus, den Erlöser, auf in Ihr Leben als Ihren Herrn. Er will Ihr Leben erneuern und heiligen. Jesus wirft sich zwischen den heiligen Gott und eine unheilige Welt. Und bitte den Vater, Vater, halt doch das Gericht noch auf, lass es noch dieses Jahr. Die Menschen sind taub dafür, dass es ein Gericht Gottes gibt. Man hat in unseren Tagen auch den Eindruck, dass über allem Schweren geschehen, selbst wenn 5000 Menschen im Irakkrieg am Morgen plötzlich in dem Kurdenstädtchen tot daliegen, dass das die Menschen nicht bewegt. Was ist das in unserer Welt? In unserer Welt, da wo jeder von uns vor seinem eigenen Sterben steht und unser Leib einmal zerfällt und zu Staub wird, spüren wir nicht mehr, dass wir gar keine Hoffnung haben, als allein in der Hoffnung, die uns Jesus gibt. Lass dich versöhnen mit Gott. Vater, vergib ihnen. Das treibt Jesus um. Und für unsere Gemeinde ist das auch wichtig. Das soll unser Platz in dieser Welt sein, dass wir fürbittend eintreten. Hat die Fürbitte denn solch eine Macht? Ja, die hat eine große Macht. Für sie haben viele Menschen in ihrem Leben schon gebetet. Wahrscheinlich sind diese Menschen oft schon lange gestorben, die sie einst in die Fürbitte eingeschlossen haben und durch diese Fürbitte kamen sie überhaupt zum Glauben. Wenn wir also in unserer Zeitung lesen, wie die Gefängnisse voll sind mit gescheiterten Menschen, lasst uns doch Fürbitte tun, für die ist Jesus gestorben. Wenn wir lesen von jungen Menschen unserer Stadt, die drogensüchtig sind und herauskommen, lasst uns doch fürbittend eintreten und lasst uns dorthin gehen und sagen, Jesus vergibt auch und heilt ein zerbrochenes und krankes und zerstörtes Leben. Dass wir dorthin gehen, wo Ehen zerbrechen, wo Menschen in der Bitterkeit ihres Lebens seufzen und immer weitersehen, gehen wir doch dorthin. Jesus hat niemand abgeschrieben. Er spricht für die verlorenen und gestrandeten Menschen. So hat er uns doch gerufen. Kein Mensch kann Jesus erkennen, außer über die ganze große Not der Sünde seines Lebens. Darum lasst uns dort unseren Platz haben. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, wo man am Ende sagt, hat er schön gepredigt oder weniger schön. Hier im Gottesdienst sollen Menschen den Erlöser Jesus kennenlernen, so dass sie brechen mit der Sünde, so dass ein unheiliges Leben ins Licht Gottes gezogen wird. So soll das sein, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen und ihm dienen mit Leib und Seele. Dazu hat uns Jesus berufen, dazu hat er uns gesetzt. Darum feiern wir diese Passionszeit, dass der Sieg Jesu in einer Welt, in der der Teufel so viel Dinge diktiert, dass der Sieg Jesu dort offenbar wird. Amen.